Ich fange an mit einer von meinen schlimmsten Prüfungserinnerungen. Es ist nicht das Predigen am Sonntagmorgen da, obwohl das mich manchmal auch ein bisschen herausfordert. Eine von meinen allerschlimmsten Prüfungserinnerungen ist meine mündliche Maturprüfung in meinem Schwerpunktfach Mathephysik. Und zwar, jetzt fragen sich alle, wieso hast du das gemacht? Bist du selber schuld? Genau, das frage ich mich mittlerweile auch. Und der Punkt war, ja, die schriftliche Prüfung, dort habe ich schon völlig versagt. Nur dort hat mir ja niemand zugeschaut. Dort bin ich einfach ich allein mit meinem Blatt, das geht ja noch. Das musst du halt einfach über dich ergehen lassen. Aber nachher dem Moment, wo ich an dem Tisch hocke und ich sollte in einer Viertelstunde irgendein physikalisches Problem erklären, wo ich keine Ahnung davon habe, und da hockt nicht nur der Lehrer mir gegenüber, sondern auch noch zwei Experten, weil der eine die Experten hat, der andere Experten müssen prüfen. Und es war so schlimm gewesen. Wirklich. Wahrscheinlich eine der schlimmsten Viertelstunden von meinem Leben. Weil, wie gesagt, dort haben dann andere gesehen, dass ich es nicht kann. Dort konnte ich mich nicht mehr hinter meinem Papier verstecken. Sondern es war einfach offensichtlich gewesen, dass ich wirklich nicht viel Ahnung habe von dem, was da los ist. Also das ist wirklich eine ganz schlimme Erinnerung, die ich so habe. Und wie wir es schon gehört haben, im Anspiel und so, wenn man älter wird, dann sind vielleicht die klassischen Prüfungssituationen in der Schule nicht mehr ganz so häufig oder man kennt sie nicht mehr so. Aber sind wir ehrlich, das Leben bringt ja immer wieder so Situationen mit sich, die sich wie eine Prüfung anfühlen, so wie ein Test. So Situationen, wo irgendetwas passiert oder auf uns zukommt, wo zeigt, was in uns drin ist. Also ein Test ist ja eigentlich nichts Negatives. Ein Test tut einfach zeigen, was in uns drin ist. Oder was wir können. Oder wie wir in gewissen Situationen reagieren. Das kann zum Beispiel sein, dass unser Charakter getestet wird. Wenn wir zum Beispiel bei der Arbeit kritisiert werden und wir können gar nichts dafür, was passiert ist, und man kritisiert uns. Dann ist vielleicht die Frage, wie wir reagieren. Das ist ein Charaktertest. Oder es gibt auch die moralischen Tests, wenn man vielleicht Geld aus einer Kasse rausnehmen könnte und niemand würde es merken. Das könnten so Testsituationen sein. Und wie gesagt, ich glaube, solche Situationen gibt es sehr viele in unserem Leben. Und die Frage ist so ein bisschen, wie reagieren wir in solchen Situationen? Und ich behaupte mal heute Morgen, wir wünschten uns nicht, dass wir in der Verwirrung landen, sondern dass wir mehr Klarheit bekommen. Über das möchte ich heute ein bisschen reden. Verwirrung und Klarheit in so Testsituationen. Wie schon gehört oder schon gesagt, wir sind immer noch in dieser Predigtreihe die Passion von Jesus bis und mit Ostern. Also bei Karfreitag und Ostern werden wir noch dran sein. Und wir tauchen so richtig tief ein in die Geschichte von Jesus auf seinem Weg ans Kreuz. Und heute ist eben der Titel oder das Thema von dieser Predigt ist eben der Garten. Also um den wird es sich heute drehen. Wir sind in einem Garten. Und wir werden Jesus eben begegnen, oder wir begegnen Jesus in dem Garten Gethsemane. Und das ist eine Szene, die sehr persönlich ist. Man könnte sagen, auch intim, weil man spürt etwas vom Herz von Jesus. Und man spürt etwas von seiner riesen Angst, die er hat in dem Moment. Und da wird jetzt eben deutlich, dass Jesus, wir glauben daran als Christen, dass Jesus Gott gewesen ist, aber auf geheimnisvolle Art ist er auch durch und durch Mensch gewesen. Und der Weg ans Kreuz, das war nicht einfach ein Spaziergang gewesen, so im Stil von, ja, das muss ich jetzt halt noch schnell machen, bevor es da alles gut kommt, sondern Jesus hat das Leiden, die Angst, die Schmerzen so müssen erleben wie wir, wie jeder von uns Schmerzen und Leiden erlebt in seinem Leben. Also der Weg ans Kreuz, das müssen wir uns bewusst sein, war für Jesus eine schreckliche Herausforderung und kein Spaziergang. Und das wird, glaube ich, nie so krass sichtbar wie in dieser Geschichte hier in diesem Garten. Und der Garten wird jetzt eben zu einer Testsituation. Und zwar wird er zu einem Test nicht nur für Jesus, sondern eben auch für seine Jünger, für beide Gruppe, also nein, Jesus war allein gewesen. Jesus und seine Jünger, wird das zu einer Testsituation. Und jetzt, für die ein bisschen länger vielleicht schon die Bibel lesen oder so, immer wenn ein Garten irgendwie auf eine Art vorkommt und es eine Testsituation ist, dann müsste man, wenn man das lesen, irgendwo in der Bibel, immer zurückdenken an eine erste Testsituation in einem Garten. Nämlich die Geschichte im sogenannten Garten Eden. Wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er einen Garten geschaffen, mitten in der Wüste, und hat zwei Menschen dort reingestellt, Adam und Eva, und hat ihnen einen Test mitgegeben. Und zwar sagt Gott dort, das ist 1. Mose 2,16, sagt er, oder heisst es, Gott ordnete an, du darfst die Früchte aller Bäume im Garten essen. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. Sobald du das tust, wirst du sterben. Jetzt der Test im Garten Eden und der Test von Jesus im Garten Gethsemane hat interessante Verbindungen. Und ich bin überzeugt, dass das auch absichtlich gemacht ist von Markus, dass es da Erinnerungen hat oder Anspielungen auf den ersten Test im Garten Eden. Wir werden uns heute zwei Sachen anschauen. Einerseits die Verwirrung der Jünger in dieser Situation, in dieser Testsituation. Da werden wir uns vielleicht auch wieder darin erkennen. Und dann aber auch die Klarheit, die Jesus an den Tag legt in dieser Testsituation. Und wir fangen an mit der Verwirrung. Oh, jetzt aber. Hey. Ich habe gewusst, dass es irgendwo zwei R hat. Aber nicht das erste Mal. Also, wir fangen an mit der Verwirrung. Ich bin ein bisschen verwirrt. He? Weil bei diesen Jüngern sehen wir Anzeichen von Verwirrung, die, glaube ich, auch für unser Leben von Bedeutung sein können und die auch uns etwas zu sagen haben. Bevor überhaupt die Szene in diesem Garten spielt, die wir gehört haben in der Lesung, ist Jesus ja mit seinen Jüngern zusammen. Das haben wir letztes Mal gehört, sie haben das Abendmahl zusammengenommen. Und in dieser Woche ist es übrigens Donnerstagabend. Wahrscheinlich spielt die Szene gegen Mitternacht am Donnerstagabend, an dem sogenannten grünen Donnerstag vor dem Karfreitag, wo Jesus dann gestorben ist. Und wo sie noch zusammen sind und nachdem sie gegessen haben, sagt Jesus folgendes, das ist Markus 14, 27. Übrigens immer wieder die Erinnerung, wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne eure Bibeln mitnehmen und das nachlesen im Kontext. Dort sagt er im Vers 27, kurz und bündig, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Das sagt Jesus, wir haben den Tonfall nicht von ihm. Ich nehme an, er sagt das voller Mitgefühl. Was Jesus aber in dem Moment hier deutlich macht, ist, wo seine Jünger sagen, die nächsten Stunden und Tage wird für euch sehr herausfordernd sein. Das wird eine Prüfungs- und Testsituation sein, für euch ein Charakter. Und dann kommt der Petrus, der eigentlich immer reagiert in so einem Moment, reagiert sofort. Im übernächsten Vers heißt es, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Da ist er überzeugt von sich selber. Der Petrus meinte, egal was passiert, ich werde mich nicht von dir abwenden. Und das ist das der erste Punkt von dieser Verwirrung. Ich nenne das einmal Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung. Der Petrus ist überzeugt, egal was für ein Test auf ihn zukommt in seinem Leben, er wird ihn bestehen. Das ist seine tiefe Überzeugung. Das Problem ist, das werden wir nicht heute in dieser Predigt anschauen, sondern in der nächsten Woche, das wird zu grossen Problemen führen und Verwirrung in seinem Leben. Aber sind wir ganz ehrlich, auch wir stehen, glaube ich, immer wieder in der Gefahr, uns selber zu überschätzen. Wir denken vielleicht, der Druck, die Herausforderung bei der Arbeit, hey, kein Problem, das schaffe ich. Ich schaffe alles, was auf mich zukommt. Vielleicht denkt man auch, hey, ich kann so viel in mein Leben reinpacken. Nur das und dieses und die Arbeit und das Hobby und die Verpflichtung und der Verein. Hey, überhaupt kein Problem. Ich packe alles in mein Leben rein, ich schaffe das. Oder es kann auch sein, dass wir denken, wir sind total immun gegen die Versuchungen, zum Beispiel von Geld, von Macht, von Sex. Und denken, das ist für uns kein Thema. Das schaffen wir alles. Das Problem ist, dass da immer wieder Selbstüberschätzung passiert. Wenn wir nämlich das Gefühl haben, dass wir egal was können ins Leben hineinpacken, dass wir uns in irgendwelche Situationen hineinbegeben können und wir werden ganz sicher nicht versagen. Da steckt meistens ziemlich viel Selbstüberschätzung dahinter. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir immer wieder Leute haben, die uns spiegeln. Freunde, ein Ehepartner, irgendwie unsere Kleingruppe vielleicht, die uns wie zeigt, dass wir vielleicht zu viel in unser Leben hineinpacken oder dass wir dort und dort uns überschätzen oder dass wir dort und dort in der Gefahr sind, zu versagen. Darum ist Gemeinschaft so wichtig. Darum sind es miteinander so wichtig. Gegen die Selbstüberschätzung. Die Geschichte nimmt dann ihren Lauf. Jesus geht mit seinen Freunden eben in den Garten. Er nimmt Petrus, Johannes und Jakobus, das sind so seine drei engsten Buddies, Freunde, nimmt er mit, geht noch ein bisschen weiter in den Garten rein und betet dort. Und er sagt ihnen, sie sollen aufpassen. Sie sollen aufpassen und schauen, ob der Verräter Judas kommt. Das war ihre Aufgabe gewesen. Damit Jesus in Ruhe beten kann, hat er jemanden gebraucht, der wach steht. Und dann lesen wir gegen Ende, als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Es ist interessant, Jesus spricht da den Petrus direkt an und sagt, Petrus, Simon, das wäre jetzt der Moment. Von wegen, du bist immer parat. Das wäre jetzt der Moment der Prüfung. Das wäre jetzt der Moment, wo du müsstest bei der Sache sein, aufmerksam und konzentriert. Petrus ist es nicht. Nach der Selbstüberschätzung sehen wir hier das Zweite, ist schlicht der Schlaf. Das zweite Anzeichen von Verwirrung ist Schlaf. Sie zeigen ihre Verwirrung, indem sie einfach wegdösen, die Jünger. Sie haben nicht das Feingefühl, nicht die Aufmerksamkeit, dass sie merken, dass jetzt ein besonderer Moment ist, wo sie eigentlich voll bei der Sache müssten sein, dass sie müssten voll konzentriert sein und dass sie so müssten ihren Herr und Meister Jesus unterstützen. Und Jesus macht da etwas klar mit dem, dass er sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er sagt, schaut, in jedem von uns kämpft der Kampf. Der Kampf dazwischen, dass wir eigentlich ja schon das Richtige machen, meistens so. Eigentlich. Das ist so der gute Wille. Aber wir haben auch so die menschliche Seite in uns, oder die menschliche Natur, sündige Natur eigentlich, die uns immer wieder abbringen von dem guten Willen. Und da tobt ein Kampf in uns. Und übrigens, damals, bei dieser anderen Geschichte im Garten, bei Adam und Eva, kann man übrigens zwischen den Zielen rauslesen, dass der Adam sehr wohl, wahrscheinlich direkt nach der Eva gestanden ist, wo die Schlange gekommen ist und die Geschichte mit der Frucht und so. Aber der Adam verschläft den Moment und checkt nicht, dass das jetzt der Moment wäre, wo er der Eva helfen der Schlange zu widerstehen. Er verschläft den Moment. So wie die Jünger da den Moment verschlafen, wo sie bei der Sache sein sollten. Und schauen, auch wir stehen in dieser Gefahr, immer wieder Sachen zu verschlafen in unserem Leben. Und ich meine jetzt nicht wirklich schlafen. Ich habe das Gefühl, ihr seid alle ziemlich wach da heute Morgen. Und jetzt auch wenn ihr kämpft, dann könnt ihr mal euch ein bisschen schütteln oder so. Ich meine, dass wir so übertreibt sind. Dass wir vielleicht die Momente verschlafen, wo wir müssten konzentriert, aufmerksam bei der Sache sein. Ich glaube einfach, ich habe einfach zwei Anzeichen, die auch wir können unser Leben verschlafen. Das eine ist, wenn wir uns dauernd versuchen abzulenken. Und in unserer Zeit kann man sich ja immer und mit allem ablenken. So das Klassische, zum Beispiel viel Fernsehen schauen oder Stunden damit verbringen, auf Social Media rumzuscrollen oder zu gamen oder zu viel zu essen oder zu viel zu trinken oder was auch immer deine Wahl ist, wenn du dich ablenken willst. Wenn wir uns zu viel ablenken vom wahren Leben, dann verschlafen wir das Leben. Ich glaube, dass wir auch das Leben verschlafen oder die Momente verschlafen, wenn wir nicht parat sind oder uns entscheiden, das Leben mit Jesus aktiv zu leben. Und verstehen, das ist immer wieder ein Kampf, das ist immer wieder ein Entscheid. Ich stehe auch nicht einfach am Morgen automatisch auf und bin parat, gerade meine Zeit mit Jesus. Das ist ein Entscheid, den ich treffe. Es ist ein Entscheid, dass ich die Bibel lese. Es ist ein Entscheid, dass man am Sonntagmorgen in die Kirche geht. Es ist ein Entscheid für Kleingruppen, für Zeit mit Gott und so weiter. So wie wir uns für alles entscheiden in unserem Leben. Aber wenn wir es nicht machen, dann stehen wir in der Gefahr, die wichtigen Momente vom Leben zu verschlafen, die Testmomente, dann, wo es wirklich darauf ankommt, dass wir bei der Sache sind. Und dann nimmt die Geschichte ja ihren Lauf und gegen Ende ist ja dann die Verwirrung komplett. Da heisst es, noch während Jesus redete, also es ist nachdem er da gebetet hat, auf diese Szene kommen wir natürlich dann noch, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Und jetzt passiert das, was sie eigentlich nie damit gerechnet haben. Jesus wird tatsächlich verhaftet. Die Jünger haben das, glaube ich, bis dahin nicht erwartet, nicht gecheckt, nicht für möglich gehalten. Er wird verhaftet, weil der Judas verratet, wo Jesus ist. Und dann heisst es am Schluss noch, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Jetzt kommt das interessante Detail. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus, er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Also, in kompletter Verwirrung rennen alle Jünger von Jesus weg, flüchten von Jesus in dem Moment. Sie haben den Test nicht bestanden, muss man ganz ehrlich sagen am Schluss. Wer das der junge Mann ist, der hier davor geredet ist, das ist eigentlich nicht klar. Viele Ausleger gehen davon aus, dass das tatsächlich der Markus ist, also der das Evangelium geschrieben hat. Weil, das findet man nur in seinem Evangelium, nur in seinem Bericht kommt der junge Mann vor. Darum gehen viele davon aus, dass es ein Selbstbericht ist. Aber er hat den Namen weggelassen, weil es dann vielleicht gleich ein bisschen peinlich gewesen wäre. Aber versteht ihr, das Bild vom nackten Vorrennen ist ein Bild vom sich schämen. Also der junge Mann steht für alle Jünger, die davon gerannt sind und sich in dem Moment geschämt haben, weil sie versagt haben. Und das ist noch der letzte von diesen drei Anzeichen von Verwirrung, ist die Flucht. Das Flüchten, das Abhauen. Alle Jünger rennen davon, weil sie versagt haben und wahrscheinlich auch, weil sie sich geschämt haben. Und schaut, ich glaube, auch wir können in so Testsituationen von unserem Leben können wir den Impuls haben, dass wir denken, jetzt muss ich flüchten, ich will abhauen, ich will mich verstecken, weil ich mich vielleicht schäme für das, was ich gemacht habe. Und das ist eben meistens ein Anzeichen, dass wir uns schämen, wenn wir uns verstecken müssen, wenn wir nicht mehr wollen, mit anderen zusammen sein. Ich denke, wir kennen alle das Gefühl in der einen oder anderen Form. Aber die Sache ist, dass Flucht in unserem Leben immer, immer noch mehr Verwirrung und noch mehr Durcheinander bringt. Flucht ist nie oder in den äußerst seltensten Fällen wirklich eine Lösung. Eine Flucht, wo wir nachher allein sind, wo wir auf uns allein gestellt sind, ist eigentlich nie die Lösung, weil das macht uns noch einsamer, noch anfälliger für Sünde, noch anfälliger, dass wir den Test im Garten nicht packen. Ja, das ist die eine Seite, Verwirrung. Aber das ist eben nur ein Teil der Geschichte. Da hinten kommt jetzt noch die Klarheit. Und das ist wieder mal so richtig typisch Markus. Er ist wirklich ein guter Autor, ein Künstler, weil er packt das wieder in so ein Sandwich hinein, wie ich es auch schon gesagt habe. Der Verrat der Jünger oder die Selbstüberschätzung, Schlaf und Flucht sind so wie die äußeren Brötchen vom Sandwich und dann das Fleisch und alles so fein ist. In der Mitte, das ist die Szene von Jesus im Garten, beim Gebet. Und dort werden wir jetzt etwas von dieser Klarheit sehen. Wie Jesus eine erstaunliche Klarheit hat, mitten in dieser Prüfungssituation vom Leben. Zuerst müssen wir etwas ganz klar sehen. Wir müssen sehen, wie schlimm das für Jesus der Moment war. Wie gesagt, manchmal betonen wir so sehr die Göttlichkeit von Jesus, dass wir vergessen, dass er auch ganz
durch und durch Mensch war. Eben, wir meinen manchmal, ja, dass der Weg ans Kreuz, er hat ja gewusst, dass es gut rauskommt. Also komm denn, hä? Ist doch das nicht so eine Sache? Aber Jesus hat die Qualen müssen durchstehen. Im gleichen Mass, wie wir Menschen auch Schmerzen und Leid und Verlassenheit erleben. Und wir bekommen da wirklich eine einmalige Sicht ins Herz von Jesus, wo es heisst im Vers 33, von Angst und Grauen gepackt. Ich meine, stellt euch das vor, wie Jesus da hat müssen aussehen oder sich fühlen. Sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Aber was macht jetzt Jesus ganz genau, wo er so unter Druck ist, wo die Angst so sehr in ihm aufkommt? Wie handelt er in dieser Testsituation? Und wie kommt da Klarheit in sein Leben? Das Erste ist, er sucht Nähe zu Gott. Er betet und er fängt so an, er sagt ganz einfach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Das ist Markus 14, 36, der erste Teil. Jesus spricht da seinen Vater im Himmel ganz persönlich und direkt an und er verwendet die Koseform Abba. Das ist eigentlich das, was die Kinder zu ihren Vätern gesagt haben. Und es drückt eine ganz nahe Vertrautheit aus, ein Vertrauen in die Person. So wie eben ein Kind zu seinem Vater das Vertrauen hat. Also Jesus, da mitten in dieser Krise, stellt er nicht Gott in Frage. Er stellt nicht die Frage, ob Gott da ist. Er stellt nicht die Frage, ob Gott es gut meint. Sondern er sucht die Nähe zu seinem Vater im Himmel. Er ist ganz sicher, dass Gott ihm nahe ist. Er ist ganz sicher, dass Gott ihn hört. Er ist ganz sicher, dass es Gott gut meint. Und versteht ihr, in dem Moment da kommt jetzt das aus Jesus raus, was das Tiefste in ihm drin ist. Und was er das Tiefste davon überzeugt ist, ist, dass es Gott gut meint. Dass er ein guter Vater ist. Dass er versorgt, dass er immer nahe ist und dass er ihn nie verlassen würde. Also er sieht Gott als guten, liebevollen Vater in dem Moment. Auch wenn er jetzt gerade grosse Ängste und grossen Druck erlebt. Und Jesus spricht ihm sein volles Vertrauen. Er sagt, Vater, dir ist alles möglich. Er traut ihm in dem Moment alles zu. Also da ist nichts da von Zweifel, von Gott, wo bist du und so weiter, sondern er traut ihm alles zu. Und die Frage an uns ist da schon, was machen wir denn, wenn wir so richtig in der Krise sind? Wenn wir so richtig unter Druck sind? Wenn wir so richtig am Verzweifeln sind? Suchen wir denn die Nähe von Gott? Leider ist es so, dass oftmals in den herausfordernden Situationen des Lebens rauskommt, auf was wir wirklich vertrauen. Weil dann gehen wir dort her, wo wir glauben, dass wir wirklich Hilfe bekommen. Und leider ist es immer wieder so, dass gerade dann die Menschen von Gott weglaufen, wenn sie es am meisten nötig hätten, bei Gott zu sein. Gerade in der grössten Krise müssten eigentlich die Menschen nicht von Gott weglaufen, sondern zu Gott hin. Sie müssten nicht von Gott weggehen und von der christlichen Gemeinschaft und von christlichen Freunden, sondern sie sollten die gerade noch mehr suchen. Weil dort ist wirklich Hilfe zu finden. Wenn wir es alleine nicht schaffen, gerade dann sollten wir doch Freunde haben, sollten wir eine Kleingruppe haben, sollten wir eine Gemeinde haben, die uns trägt, die uns unterstützt. Das ist eine ganz kritische Frage. Wo gehst du in deinem Leben, wenn du so richtig unter Druck kommst? Näher zu Gott oder auf Abstand, weil du ihm eigentlich nicht wirklich vertraust? Jesus geht da nicht auf Distanz, sondern er geht näher zu Gott. Mit dem Abba sagt er das. Und aus dieser Nähe, aus dem Vertrauen heraus, bittet Jesus, der Vater, direkt. Er sagt, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und Freunde, das ist jetzt nicht eine rhetorische Frage, sondern das meint Jesus wirklich so. In dem Moment bittet Jesus, dass er den Weg ans Kreuz nicht muss gehen, dass sich der Vater vielleicht noch eine andere Lösung findet für das Problem der Sünde in dieser Welt. Dass der Kelch, der hier beschrieben ist, ist ein Bild aus dem Alten Testament, das gebraucht wurde, eigentlich für den Zorn von Gott. Für das Gericht von Gott, für die Abwesenheit von der Güte von Gott. Und Jesus hat Angst, dass er am Kreuz verloren wird sein von seinem Vater im Himmel. Dass er dort ganz allein wird müssen durchgehen. Und dass ihn das quält. Und es heisst in diesem Abschnitt, dass er den Vater 3-mal gebetet hat, dass das möge an ihm vorbeigehen. Aber er hört offensichtlich von seinem Vater ein deutliches Nein. Ein deutliches Nein. Und das ist das Zweite, was ich glaube, bringt ganz viel Klarheit ins Leben von Jesus und auch in unser Leben, wenn wir ein Nein annehmen. Ein Nein annehmen. Schaut, wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte im Garten mit Adam und Eva, dort war genau der Punkt, das war genau das Problem. Sie haben das Nein von Gott nicht akzeptiert. Sie haben sich genommen, was sie wollen. Und das ist der Ursprung von aller Sünde. Immer wenn wir uns etwas nehmen, das uns nicht zusteht, wenn wir das Nein von Gott nicht akzeptieren, dann ist das Sünde. Egal in welchem Bereich von unserem Leben. Aber Jesus nimmt sich nicht, was er will, weil er will nicht das Kreuz, sondern er akzeptiert ein Nein vom Vater. Und schau, ich habe die Woche lang über das nachgedacht, weil ich finde das eine total faszinierende Stelle. Wir meinen manchmal, und sagen das auch, wenn wir doch Jesus ganz nah sind, wir sind ganz nah am Herz Gottes, dann ist doch alles nur noch Segen und Ja von Gott und dann können wir machen, was wir wollen und dann läuft es immer gut und so. Diese Stelle ist eigentlich genau das widerspricht genau dem. Wir können ganz nah am Herz von Gott dran sein. Wir können das Gefühl haben, wir sind ganz nah verbunden mit Gott. Und trotzdem traut uns Gott ein Nein zu. Obwohl Jesus dem Vater ganz nah war, hat er trotzdem das Nein von Gott gehört, ein klares Nein. Und schaut, solange wir nicht akzeptieren können in unserem Leben, dass Gott manchmal auch Nein sagt zu unseren Wegen und zu unseren Ideen, solange werden wir Mühe haben, Klarheit in unserem Leben zu bekommen. Und schaut, es ist nicht so, dass wenn Gott Nein sagt in unser Leben hinein, dass wir dann irgendwie, dass er uns nicht mehr lieb hat oder dass er nicht gut meint oder dass er irgendwie weit weg ist oder dass er sich nicht für uns interessiert. Der Punkt ist, dass manchmal Gott Nein sagt, wenn er uns noch etwas Größeres zutraut. Wenn er uns einen Weg zutraut, der noch etwas herausfordernder ist. Weil er mit uns ist. Und das Nein zu akzeptieren, ist ganz ein wichtiger Punkt, um Klarheit zu finden in unserem Leben. Und Jesus ringt mit dem. Das müssen wir wirklich sehen. Jesus ringt mit Gott in dem Moment. Und dann ringt er sich zum Gehorsam durch, am Ende von dem Vers 14, wo er sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hebt an Gott fest. Jesus hebt am Glauben an Gott fest. Auch wenn er es lieber anders gehabt hätte. Und wir sehen hier die Klarheit von Jesus, weil er eben am Glauben festhebt. Am Ende unterstellt sich Jesus im Willen von Gott. Er ist gehorsam und es ist der Gehorsam von Jesus, der am Schluss durch alles durch wird der Sieg von der Auferstehung am Ostermorgen hervorbringen. Der Gehorsam, das Festheben am Glauben an Gott. Und schaut, ich glaube, auch wir finden Klarheit in unserem Leben, nicht nur, wenn wir mal ein Nein von Gott akzeptieren, sondern wenn wir dann trotzdem immer noch Jesus festhalten. Wir könnten dann sagen, okay, wir nehmen das Nein an, aber weißt du was, dann gehen wir halt weg von Gott. Aber der Punkt ist, Nein annehmen und dann trotzdem festhalten am Glauben an Jesus. Die Jünger haben nicht festgehalten, die sind geflohen, die sind abgehauen, die haben den Druck von dem Moment nicht ausgehalten. Aber Jesus, der bleibt am Ort, der haltet den Druck, das Leiden, die Herausforderung aus. Und schaut manchmal etwas vom es ist sehr unspektakulär, wenn wir das machen, aber es kann sehr geistlich sein, ist, wenn wir bleiben an einem Ort, wenn wir in einer Situation ausharren. Und verstehe mich richtig, ich bin mir sehr bewusst, dass es auch Situationen gibt von Menschen, wo es nicht gut ist, wenn man bleibt, wenn man sich nämlich so selber so schlimme Sachen vielleicht erlebt oder angetan wird, auch in Beziehungen oder so, dann kann es auch der Moment sein, wo es nicht gut ist, zu bleiben. Aber wir reden hier von dem, was Jesus uns vielleicht dreistellt. Und dort können wir das manchmal noch ein bisschen mehr hören, dass wir festhalten an Jesus und auch mal in einer Situation drin bleiben. Und ich glaube, da haben uns die ältere Generation auch etwas voraus. Die haben das, glaube ich, noch besser gelernt, festzuhalten. Und so mehr Millennials und Jünger, ist nicht gerade unsere Stärke, so das Festhalten. Wir sind schnell drin zu sagen, ach komm, ich gehe mal dort schauen, ich könnte das noch ausprobieren. Das ist nicht unbedingt festhalten. Also das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Am Glauben festhalten lohnt sich. Und ich möchte abschliessen einfach mit dieser Frage an dich persönlich. Was fordert dich gerade im Moment raus? Was fühlt sich in deinem Leben gerade so ein bisschen als Testsituation an? Vielleicht ist es etwas bei der Arbeit, vielleicht ist es der Druck, den du bei der Arbeit erlebst. Vielleicht bist du auch in so einer Übergangsphase im Leben, du musst wieder neu dich finden oder deinen Platz neu finden. Oder vielleicht kämpfst du mit schwierigen Beziehungen in deiner Familie, in deinem Umfeld. Meine Einladung an dich heute Morgen ist, wähl nicht Verwirrung. Wähl nicht Selbstüberschätzung, wähl nicht den Schlaf, wähl nicht Flucht, sondern wähl den Weg in die Klarheit. Such die Nähe zu Gott. Und frag Jesus auch mit der Gefahr, dass du mal ein Nein überkommst. Aber heb fest an dem Glauben. Heb fest an dem Jesus. Weil ich weiss nicht, was es sonst anders könnte geben, wo dir hilft. Und schau, ich will die gute Nachricht am Schluss ist, dass wir nicht das gleiche Opfer bringen müssen wie Jesus. Jesus ist den Weg ans Kreuz tatsächlich ganz allein gegangen. Aber sein Opfer müssen wir nicht nochmal bringen. Sein Opfer reicht ein für alle Mal. Es heisst dann im nächsten Kapitel, Markus 15, Vers 34, heisst, um 3 Uhr schrie Jesus laut, 3 am Nachmittag, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schaut, das ist das, wo Jesus genau Angst hatte davor. Er hat sich so gefürchtet vor dem Moment, wo er dann tatsächlich am Kreuz erlebt hat. Er hat den Moment erlebt, wo er die absolute Gottesferne, die absolute Verlassenheit von Gott erlebt hat. Aber wisst ihr was? Weil Jesus das erlebt hat, müssen wir es nie mehr erleben. Weil Jesus das erlebt hat, dass er ganz verloren war von Gott, müssen wir das nie mehr erleben. Und schau, egal, du bist vielleicht da und du denkst, ich weiss gar nicht, ob Gott mir nahe ist. Und vielleicht denkst du, ich bin auch gar nicht würdig, um Gott nahe zu sein. Oder du weisst gar nicht, wie du stehst, ob Gott jetzt nahe ist oder nicht. Ich will dir einfach sagen, wegen dem, was Jesus gemacht hat, wegen dieser Verlassenheit, die er auf sich genommen hat, musst du dich nie mehr fernfühlen von Gott. Und es ist immer nur ein Gebet, das es braucht, um zu Gott zu kommen. Egal, wie weit du dich wegfühlst. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du das einfach einmal für dich das Gott sagen musst. Vielleicht hast du das Gott noch gar nie so gesagt, dass du ihn brauchst und dass du mit ihm leben willst. Und vielleicht bist du in grossen Herausforderungen, in grossen Nöten in deinem Leben. Dann braucht es nur ein Gebet zum Bitten, Jesus, komm mir an die Seite, hilf mir, gib mir Weisheit für das, was ich da drin stehe. Die gute Nachricht ist, wir sind nie mehr allein. Wegen dem, was Jesus gemacht hat. Und ich will noch beten für das. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du den Moment im Garten durchgestanden hast. Und danke, dass du uns einerseits ein Beispiel gegeben hast, wie wir die Klarheit finden im Leben. Und ich bitte dich, dass wir gerade jetzt den Moment nutzen, den wir hier haben, auch nachher im Lobpreis, wo wir dich suchen, deine Nähe suchen. Und Jesus, ich bitte dich auch darum, dass du uns einfach vielleicht zeigst, wo du etwas in unser Leben hineinreden willst. Hilf uns auch mal ein Nein anzunehmen von dir. Und hilf uns über allem, an dir festzuheben, Jesus. Und ich bitte dich auch für die, die vielleicht heute da sind und das noch gar nicht so ausgedrückt haben, noch gar nicht so gesagt haben. Jesus, ich brauche dich. Wenn du das bist heute Morgen, wenn du das denkst, dass du das noch gar nicht gesagt hast, dann sag doch das einfach in deinem Herz zu Jesus. Und Jesus, du siehst, welche Leute das vielleicht jetzt gerade gebetet haben. Oder sonst etwas einfach aus dem Herz heraus gebetet haben zu dir, Jesus. Ich bitte dich, dass du sie einfach einwickelst in deine Liebe, dass sie dürfen spüren, dass du sie umgehst, dass du sie hebst, dass du sie führst und dass du sie nie wirst aus dem Blick lassen. Dass du sie nie wirst vergessen und auch nie enttäuschen. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.